D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Tach, ja, und wir reden über die Liebe. Da wissen wir schon ziemlich viel, haben wir uns gedacht, aber da kann man bestimmt auch noch viel lernen. Ab jetzt jeden Freitag um 20 Uhr, mal mit Judith Ebert und mal mit mir. Und wir steigen heute ein mit richtig harter Liebesarbeit, Sexwork. Frauen und Männer, die anschaffen. Wir fragen, warum tun sie das? Ist da Zwang dahinter oder kann man das auch aus Spaß machen? Außerdem in dieser Show das Liebestagebuch von Olli und Erika. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Hier ist sie, die erste Ausgabe von Eine Stunde Liebe. Und sie fängt gleich an mit dem ältesten Gewerbe der Welt. Mit Prostitution, Sexarbeit, mit Leuten eben, die anschaffen. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Über die Begriffe wurde ja auch in den letzten Monaten heftig diskutiert. Auch um Gesetze. In Frankreich, da droht Freiern künftig eine Geldstrafe. Und auch in Deutschland, da soll ja das Prostitutionsgesetz verschärft werden. Judith Ebert erstmal mit dem Stand der Dinge.
Die Große Koalition will das Prostitutionsgesetz von 2002 ändern. Freiern, die Sex mit einer Zwangsprostituierten haben, soll künftig eine Strafe drohen. Außerdem will die Regierung sogenannten Flatrate-Sex verbieten. Grundsätzlich soll gekaufter Sex unter Erwachsenen aber auch weiterhin straffrei bleiben. Rot-Grün hatte 2002 mit dem Prostitutionsgesetz dafür gesorgt, dass Sexarbeiterinnen ihren Lohn gerichtlich einklagen können und sie in die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung aufgenommen werden können. Das haben aber nur wenige in Anspruch genommen.
Es geht also in der Debatte um Gesetze, aber mal ehrlich, natürlich im Kern dann doch wieder auch um Moral, um Werte. Irgendwie dann doch um die Frage, ist Sexarbeit ein Job wie jeder andere, eine Dienstleistung? Oder macht man das eher wirklich nur aus wirtschaftlicher Not, weil man dazu gezwungen wird? Wie seht ihr das?
Geld bekommen für sexuelle Handlungen finde ich immer noch ein bisschen schräg und ungewöhnlich und ich sehe es deswegen nicht als Job wie jeden anderen.
Ich glaube, das ist weder das eine noch das andere. Also es gibt Leute, die das mit Sicherheit aus Zwang machen. Es gibt Leute, die das als normalen Job betreiben. Ich glaube, es ist ein Mittelding. Man kann das nicht verallgemeinern.
Ich finde die ganze Diskussion über das Thema ein bisschen fernab, denn ich würde mir wünschen, dass jede Frau selber darüber entscheiden kann, sollte, ob sie es will. Natürlich ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, wenn eine Frau aufgrund von finanziellen Nöten dazu gezwungen ist.
Ich glaube, es gibt auch welche, die die Wahl haben und das machen, weil sie sich gerne Luxus leisten. Das sind dann halt die, die dann vielleicht 1.000 die Nacht kosten oder so, keine Ahnung.
Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Ahnung, eine Meinung, ob zum Beispiel Freier für den Kauf von Sex Strafe zahlen sollten? Ist Sexarbeit ein Notlagenjob oder eine selbstbestimmte Dienstleistung? Das fragen wir euch auf Google Plus und auf Facebook oder meldet uns mail@dradiowissen.de. Wir sind's, das neue D-Radio Wissen. 20.14 Uhr. Sie sind Opfer von Menschenhandel oder Zwang. Konservative Politiker, aber auch Frauenrechtlerinnen, die machen sich gegen Prostitution stark. Sie sehen Frauen vor allem als das Opfer der Freier. Im Netz läuft eine Debatte, teilweise ziemlich heftig. Da werden auch fleißig Stimmen gesammelt. Es gibt verschiedene Petitionen, pro, aber auch kontra Prostitution. Judith Ebert mit der Übersicht, wer da eigentlich was fordert.
Alice Schwarzer und die Zeitschrift Emma haben Ende Oktober eine Kampagne zur Abschaffung der Prostitution ins Leben gerufen. Promis von Margot Käßmann bis Wolfgang Niedecken sehen Prostituierte als Opfer moderner Sklaverei. Freier müssten daher geächtet und eventuell bestraft werden. Ganz anders sehen das die Initiatorinnen der Gegeninitiative. Im Appell für Prostitution machen sich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter für die Anerkennung ihres Jobs stark. Sie wehren sich gegen die Behauptung, sie würden ausgebeutet oder seien mehrheitlich Opfer von Menschenhandel.
Und eine, die selber diesen Bundesverband erotische und sexuelle Dienstleistungen mitgegründet hat, ist Undine de Rivière aus Hamburg. Sie ist 40 Jahre alt. Du arbeitest schon seit 20 Jahren selbstständig als Prostituierte. Du sagst, Sexarbeit ist dein Traumberuf. Was ist daran ein Traumjob?
Ich fand das tatsächlich schon recht früh interessant. Also man kriegt ja schon als Teenager mit, dass es sowas gibt. Ich fand das schon immer faszinierend und als Studentin habe ich dann festgestellt, dass es wirklich ein idealer Nebenjob ist für mich, weil ich in relativ kurzer Zeit das Geld verdienen konnte, was ich brauchte und mich dann den Rest der Zeit auf die Uni konzentrieren konnte.
Was macht sonst also Spaß an dem Job? Klar, man verdient ganz gutes Geld, sagst du. Aber ist es dann auch spannend, wer jetzt Kunde ist oder was ist sozusagen der Reiz?
Ja, also ich habe tatsächlich ein recht großes Interesse an menschlicher Sexualität. Das heißt, ich finde es spannend, was es da für Facetten gibt, was es für Interessen gibt, was es für Vorlieben gibt. Da lerne ich natürlich sehr, sehr viel kennen. Und manches finde ich einfach auch persönlich spannend. Ich glaube, ich habe ein gewisses Talent dafür, das dann umzusetzen.
Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Hast du so ein eigenes Studio, wo du Leute empfängst? Wie hat sich das über die Jahre entwickelt?
Also inzwischen habe ich eine eigene kleine Gewerbefläche angemietet von 100 Quadratmetern. Ich habe früher schon in anderen Bereichen gearbeitet. Ich mache auch Escort, das heißt Hotelbesuche. Ich gehe mit meinen Kunden essen. Angefangen habe ich in Peepshows als Stripperin, wo dann aber häufig ein bisschen mehr läuft als nur schauen und zeigen, und habe Wohnungsprostitution kennengelernt. Ich war schon in diesen ganz normalen Bordellen und Laufhäusern, wie man sie so kennt. Ich habe auch diese Flatrate-Geschichte mal mitgemacht eine Weile. Also ich habe schon verschiedene Facetten kennengelernt und habe jetzt halt meine Nische für mich gefunden.
Du hast gerade erzählt, diese Flatrate-Bordelle, die sind ja gerade auch in der politischen Diskussion, wo Leute mehrfach Sex haben können eben. Wie hast du das erlebt? Ist das eine ausbeuterische Form?
Also ich denke, ob das ausbeuterisch ist oder nicht, hängt tatsächlich von den Details ab, wie das umgesetzt wird. Grundsätzlich ist es das nicht. Also das kommt darauf an, wie viel Honorar tatsächlich für die Frauen übrig bleibt. Wenn man sich mal überlegt, dass man dort durchaus am Tag zwischen 150 und 250 Euro garantiert mitnehmen kann, finde ich, ist das jetzt im Vergleich zu anderen Branchen durchaus ein vernünftiges Geld. Es gibt da durchaus Vorteile und ich kenne Kolleginnen, die auch nach wie vor und auch über längere Zeit gerne so arbeiten wollen. Und ich finde auch, das muss man respektieren. Sexarbeiterinnen können ja durchaus ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und ich finde, die sollte man ihnen nicht von außen abnehmen, bloß weil man wegen irgendwelcher geschmackloser Werbung, die so ein Laden vielleicht macht, dann meint, das ist ja nicht zumutbar. Dann sollte man einfach die Beteiligten fragen.
Du bist ja jetzt schon sehr lange in dem Business unterwegs. Wenn du jetzt so zurückguckst, was war ein besonders schöner Moment, was vielleicht auch ein sehr unschöner Moment?
Also ich erinnere mich mal an ein Erlebnis, wo mich ein Pärchen gebucht hat, die selber schon seit längerer Zeit als Swinger unterwegs sind und die so mal ein bisschen in den SM-Bizarre-Bereich reinschnuppern wollten, den ich ja auch viel mache. Hab mich dann da hingelegt und habe mich über eine Stunde von den beiden nach Strich und Faden verwöhnen lassen, weil sie natürlich genau das gemacht haben, was ich ihnen vorher erklärt habe, was das ist, was ich gerne mag. Und das sind dann so Momente, wo man dann überlegt, wer müsste jetzt hier eigentlich gerade wen bezahlen. Also solche Momente gibt es durchaus.
Aber es gibt wahrscheinlich auch Momente, wo man denkt, das ist jetzt aber ein fieser Typ.
Ja, also ich filter die tatsächlich recht gut im Vorfeld. Ich hatte jetzt im letzten Sommer war ich nochmal in einem größeren Laufhaus, was auch diesen Ruf hat, dass da ganz viele solche Männergruppen durchtouren, und habe mir das dann tatsächlich auch am Wochenende angeschaut. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, war kein besonders schönes Erlebnis.
Die berühmten Junggesellenabschiede.
Genau, also da waren durchaus einige Kunden dabei, wo ich gesagt habe, boah, also den würde ich jetzt zu Hause in meinem normalen Arbeitsalltag nicht haben wollen. Da waren schon Leute dabei, die dann versucht haben, Grenzen zu pushen, und auch wenn ich vorher gesagt habe, nein, dann versucht man es nochmal und nochmal, und das ist nicht so schön. Also auch das gibt es. Unsere Kunden sind einfach so ein Durchschnitt der Gesellschaft.
Du hast jetzt mit anderen Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern diesen Bundesverband Sexwork gegründet. Was ist der Hintergrund? Was wollt ihr damit erreichen?
Damit wollen wir erreichen, dass Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter eine Stimme bekommen. Also Deutschland ist eines der wenigen Länder, die noch keine bundesweite Interessenvertretung hatten. Und ja, das ist einfach eine Antwort auf diesen konservativen Rollback, den wir wahrgenommen haben, dass unsere Rechte eben weiter eingeschränkt werden sollen.
Du sprichst die aktuelle Debatte an. Alice Schwarze ja zum Beispiel argumentiert, dass Prostitution eben sehr häufig oder in der Mehrheit sogar Notlagen oder Zwang zugrunde liegen. Was sagst du dazu?
Ja, da muss man bitte erstmal Zwang definieren. Also es ist natürlich so, dass auch in unserer Branche die meisten Leute für Geld arbeiten. Das heißt, es ist ein Job für sie, der mal schöne und mal nicht so schöne Momente hat. Da sollte man meines Erachtens dieselben Maßstäbe anlegen wie in anderen Berufen auch. Also natürlich finden auch in der Sexarbeit nur ein geringerer Teil die Selbstverwirklichung. Es ist aber auch nur ein geringer Teil, der das Ganze ganz furchtbar findet. Natürlich gibt es auch die. Aber für die Masse ist es tatsächlich einfach so, das ist ein Job, und wenn man gut verdient und wenn man nette Kolleginnen hat und nette Kunden, ist das in Ordnung. Und für die Leute, für die das permanent eine Selbstvergewaltigung ist, die sie über sich ergehen lassen, weil sie eben meinen, sie haben keinen Ausweg, für die ist das natürlich der falsche Job, und da braucht es Ausstiegshilfen, das ist ganz klar.
Sagt Undine de Revier in D-Radio Wissen. Sie arbeitet als selbstständige Prostituierte in Hamburg. Und gerade schreibt User oder Userin Makaken A5 dafür auf Google Plus, D-Radio Wissen, und verweist da unter anderem auf den Schwerpunkt zum Thema Sexarbeit im aktuellen Missy-Magazin und schreibt aber auch: gut, finde ich, wenn bei Berichten zum Thema vor allem die Beteiligten selbst zu Wort kommen, also vor allem die Sexarbeiterinnen selbst. Das haben wir gerade gemacht und wir schauen gleich aber auch ein bisschen auf die andere Seite der Medaille, die nicht ganz so high-end ist sozusagen, den Alltag auf dem Straßenstrich in Köln. Straßenstrich. Da gibt es Frauen, die kommen aus Rumänien, Bulgarien, der Ukraine, aber auch aus Deutschland und vielen anderen Ländern. In Köln, da haben Stadt, Polizei und Hilfsorganisationen gemeinsam nach so einem Ort für Straßenprostituierte gesucht. Es sollte so eine Art Schutzraum werden. Die Geestemünder Straße ist es dann geworden, in einem Industriegebiet ziemlich im Norden der Stadt. Und ich habe die Sozialarbeiterin Sabine Reichert vom Sozialdienst katholischer Frauen in deren Beratungsstelle getroffen. Sie ist seit über 10 Jahren bei dem Projekt und hat mir erstmal verraten, wie dieses Gelände an der Geestemünder Straße aussieht.
Das ist ungefähr so groß wie ein Fußballplatz, ist eingezäunt, ist mit einem Sichtschutz versehen, damit die Frauen und Männer, die dann diesen Platz besuchen, auch möglichst geschützt sind. Es gibt dort eben die sogenannten im Amtsdeutsch Verrichtungsboxen. Das sind 8 Garagen, umgebaut in einer Scheune, wo die Frauen mit den Kunden dann mit dem Auto reinfahren können, um dort auch möglichst sicher arbeiten zu können. Es gibt auf diesem Gelände auch eben dann noch einen Beratungscontainer, den wir uns mit dem Gesundheitsamt teilen und dort den Frauen Hilfen anbieten.
Und welche Frauen genau arbeiten dort dann? Welche Gruppen sind das?
Die Stadt Köln hat dieses Gelände 2001 eingerichtet, in erster Linie für heroinabhängige Frauen, die dort damals in der Innenstadt hauptsächlich tätig waren. Wir haben Frauen ab 18 bis, wir hatten auch schon über 60-Jährige, die dort gearbeitet haben. Das sind in der Regel Frauen, die eine Menge Probleme haben mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Wir haben Frauen, die die Schule abgebrochen haben. Wir haben Frauen, die haben ihr Abitur gemacht. Wir haben aber ganz viele eben, die arbeitslos, arbeitssuchend sind, die für sich keine andere Möglichkeit sehen, sich ihr Leben gerade zu finanzieren, als diesen Weg zu gehen.
Das heißt konkret jetzt auf dem Gelände sind das primär schon Leute, die sagten, sie in einer gewissen Abhängigkeit sind von unterschiedlichen Drogen und dass es schon ja eine gewisse Notlage sie dazu gebracht hat, jetzt auch diesen Job zu ergreifen, würden Sie das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Wenn man sich das anschaut, es gibt zum Beispiel immer wieder diese These, dass sozusagen Frauen, die anschaffen, auch oft Opfer von Missbrauch waren, anderer Gewalterfahrung. Ist das was sich über die Jahre in den Gesprächen mit den Sozialarbeitern bestätigt oder weniger bestätigt?
Naja, bedingt kann ich das schon bestätigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass was die Frauen erzählen, sind eben dann oft solche Geschichten, dass sie viele Brüche in ihren Biografien hatten, Missbrauch und Gewalterfahrung haben. Man muss aber dann, finde ich, immer sehen, wir erreichen mit diesem Angebot eine bestimmte Gruppe innerhalb dieser ganzen Prostitutionsszene. Und das sind die mit besonders vielen Problemlagen. Das heißt nicht gleichzeitig, dass alle Frauen, die in der Sexarbeit sind, Missbrauchserfahrungen, Gewalterfahrungen haben oder irgendwie den Rücken voller Probleme.
Gibt es auch Frauen, die dann tatsächlich einen Ausstieg wollen und das dann auch schaffen? Gibt es da Beispiele für?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Für uns ist natürlich jede Distanz von der Szene schon ein kleiner Ausstiegserfolg. Also wenn es zum Beispiel einer heroinabhängigen Frau durch die Substitution gelingt, nicht mehr jeden Tag dort arbeiten zu müssen, sondern vielleicht nur noch 3-mal im Monat, dann ist das für uns auch schon ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den Ausstieg.
Was wäre denn eben, wenn es das nicht geben würde? Weiß man da was vielleicht auch aus anderen Städten?
Also wir können aus der Erfahrung sagen, dass es halt, bevor es die Geestemünder Straße gab, einen Straßenstrich im Bereich der Innenstadt gab, zum Leid der Anwohner und Anlieger. Das war auch mit einer Hauptmotivation, dass wir als Sozialdienst katholischer Frauen uns an dem Projekt beteiligt haben, dass wir mitbekommen haben, dass ganz viele Opfer von Gewaltübergriffen geworden sind. Gerade die drogenabhängigen Frauen waren sehr gefährdet auch. Die sind mit den Kunden in sehr abgelegene Gebiete gefahren, damals im Hafen zum Beispiel. Und wir haben jede Woche eigentlich von Übergriffen erfahren. Vergewaltigungen, wir hatten auch Mordfälle dort. So dass wir gesagt haben, wir müssen was tun, um die Sicherheit dieser Frauen auch zu erhöhen.
Wie wird jetzt sozusagen in diesem Pilotprojekt, oder mittlerweile ist es ja ein dauerhaftes Projekt, wie wird da die Sicherheit gewährleistet?
Zum einen, weil es eben eine Kooperation mit Ordnungsamt und Polizei auch ist. Die sind natürlich auch auf dem Platz immer wieder mal vor Ort und damit gewährleisten die schon eine Menge an Schutz. Dann ist es so, dass diese Verrichtungsboxen auch alle mit Notrufknöpfen ausgerichtet sind, dass die Frauen letztendlich immer auf sich aufmerksam machen können und Hilfe holen können.
Spielt Zuhälterei eine große Rolle?
das spielt in der Arbeit immer irgendwie eine Rolle. Wir können jetzt nicht immer trennscharf sagen, ah, hier ist ein Zuhälter. Und wenn es immer so leicht wäre, die zu erkennen, dann könnte Polizei ja sofort immer irgendwie zugreifen, verhaftet den Mann, weist das nach, die kommen in den Knast und dann ist das Problem gelöst. Aber in der Praxis, in der Realität stellt sich das halt wirklich sehr viel komplexer dar. Es ist nicht immer wirklich erkennbar, wer ist denn jetzt hier ein Zuhälter, wer ist der Ehemann, wie haben die die Aufteilung untereinander getroffen. Letztendlich irgendwie ist das was, was wir mit den Frauen in den Gesprächen auch immer wieder zum Thema machen oder die mit uns zum Thema machen und wir dann mit denen auch überlegen, wo ist der Zwang zu groß, wann kann man sich an die Polizei wenden und da auch sehr eng mit der Polizei eben kooperieren, die natürlich dann auch im Laufe der Jahre schon tatsächlich den ein oder anderen Ding festmachen konnte.
Jetzt gibt es ja diese Idee der Großen Koalition, Freier von Zwangsprostituierten zu bestrafen. Ist das eine machbare, praxisnahe Lösung, wäre das?
Auch da ist es immer schwierig zu unterscheiden und ich glaube auch für den Kunden an sich, ist das jetzt eine Frau, die hier gezwungen wird oder nicht? Also die haben es ja nicht auf der Stirn stehen oder die stehen auch nicht immer mit verheulten Gesichtern vor einem oder artikulieren sich entsprechend und sagen, ich werde hier gezwungen, ich brauche Hilfe oder so. Dann ist es natürlich ein Umstand ganz klar, wer da nicht hilft, das ist unterlassene Hilfeleistung. Also dann, finde ich, ist jeder gefordert, irgendwie auch zu reagieren. Aber es ist eben nicht immer so leicht erkennbar.
Was würde denn auch auf vielleicht der gesetzlichen Ebene diesen Frauen konkret helfen?
Also jetzt für den Bereich Straßenstrich kann ich zumindest sagen, dass ich glaube, dass solche geschützten Straßenstriche, wie wir hier in Köln auch einen betreiben, eben eine gute Möglichkeit sind, eine Szene zu beobachten, Vertrauen bei den Frauen auch aufbauen zu können, auch von Seiten der Polizei, um dann entsprechende Hilfen auch anbieten zu können oder Dinge beobachten zu können, um dann einschreiten zu können.
Sabine Reichert vom Sozialdienst katholischer Frauen über Frauen, die auf dem Kölner Straßenstrich anschaffen, sogenannte Verrichtungsboxen mit Alarmknopf schützen, sagt sie. Hier ist D-Radio Wissen, hier ist eine Stunde Liebe und wir kommen zu unserem Liebestagebuch. Menschen erzählen uns darin so von ihrer Liebeswoche und diese Woche, da sind Olli und Erika dran. Die beiden, die sind so altersmäßig in den späten 30ern und die haben sich gesagt, naja, nach vielen Jahren Ehe, da muss mal wieder was Neues ausprobiert werden. Den Rest, würde ich sagen, erzählen sie euch am besten selbst.
Die Woche sextechnisch war die langweiligste eigentlich seit Dezember, muss ich sagen, weil erst war meine Frau krank, dann hat es mich erwischt. Das ist natürlich nicht so förderlich, wenn wir keinen Sex haben. Ich glaube, der Frau geht es nicht so schlimm wie dem Mann.
Ja, ich habe da weniger das Problem mit ohne, aber mein Mann schon.
Das ist immer so bei Männern, glaube ich.
Nee, ist nicht immer so.
Ende Dezember haben wir uns in so einem Dating-Sex-Forum angemeldet und seitdem läuft es auch anders, besser, öfter.
Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, ich müsste Sex haben. Hab dann aber durch ein Gespräch mit einem Freund, der da ganz offen über die Sexualität sprechen konnte, auch gelernt, offen drüber zu reden und dann auch meine Wünsche und Vorstellungen meinem Mann gegenüber zu äußern. Und das hat dann im Gehirn so einiges in Gang gesetzt, was man immer Lust aufeinander hatte, sogar während der Arbeit und Bilder hin und her geschickt hat.
Manchmal war sie mir auch teilweise ein bisschen unheimlich. Da dachte ich, was geht denn jetzt ab? Ist das deine Frau, die du schon seit 18 Jahren kennst? Also das war plötzlich ganz anders. Es hatte auch viel mit diesem Club zu tun, also mit dieser Plattform. Da sind halt Bilder, Videos, Gespräche, da kommen Leute, die finden dich toll und regt dann an.
Ich habe mich jetzt nie nicht für Unterwäsche interessiert, aber ich gehe jetzt gezielt in Läden und kaufe mir dann da schönere Unterwäsche.
Ja, ist doch schön anzusehen. Sie hat eine gute Figur und Frauen nörgeln ja immer an sich rum. Hier ist, da ist zu dick und da schwabbelt was und das stimmt halt überhaupt nicht. Und das muss man halt immer öfter sagen, damit sie es dann irgendwann mal glaubt. Getroffen, persönlich haben wir uns mit einem Paar auf neutralem Boden, dass wenn dem einen oder anderen das nicht passt, dass man jederzeit sagen kann, wir beenden das jetzt hier. Das war aber sehr nett und man hat sich ganz normal kennengelernt. Dann kamen dann so spielerisch so ein paar Kommentare, so was zieht ihr so an und solche Sachen, also aber mehr so spaßeshalber. Im Bekanntenkreis haben wir es dann mal ausprobiert mit einem Partnertausch, aber dann ohne Geschlechtsverkehr, soweit sind wir noch nicht gewesen. Und komischerweise fand ich es überhaupt nicht komisch.
Eine Woche vorher haben wir hier auf dem Sofa gesessen und haben wir auch schon so ein bisschen an uns rumgefummelt.
Angetastet. Aber mehr die Frauen.
Ja, ja.
Wir sind immer noch Freunde und es war sehr schön und war für alle Beteiligte schön. Und jetzt gucken wir mal, was beim nächsten Mal passiert.
Soweit Olli und Erika. Wie es dann weitergeht mit den beiden, das hört ihr im Liebestagebuch nächste Woche in eine Stunde Liebe hier auf dradiowissen.de. Uns gibt es bundesweit übrigens auch über Antenne, über das Digitalradio. Männer, die anschaffen, heterosexuelle Männer, die gibt's auch, habe ich gelernt bei der Vorbereitung dieser Sendung. Sie nennen sich Escorts oder ganz elegant Gigolos, das klingt wohl dann noch ein bisschen besser. Und The Man's Company aus Holland, das ist eine Agentur, die hat sich darauf spezialisiert, auf diese Vermittlung von männlichen Escorts. Das Geschäft, das läuft über deren Webseite. Und Erwin, Sie sind Geschäftsführer dieser Agentur. Wer sind die Kundinnen, die Männer buchen?
Ja, das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Sind meistens Frauen. Auch aber Paare, das ist eine gewisse Tendenz heutzutage. Aber die Frauen sind so ungefähr von ab 24 bis in den 50.
Dass Männer sich für Frauen anbieten als Sexarbeiter, ist das eine absolute Nische? Wie groß ist dieser Markt?
Ziemlich klein. Manche Leute haben eine Vorstellung, dass es ein ganz großer Markt ist. Ist es aber nicht. Die meisten Frauen trauen sich noch immer nicht so einfach, einen Mann zu buchen.
Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Wie kommt so ein Kontakt zustande?
Meistens über E-Mail oder Telefon.
Das heißt, Sie haben eine Website und dann melden sich
ja,
die Frauen.
Ja, stimmt. So geht das. Ja.
Wie sieht so ein Date aus, wenn Frauen sich Männer kaufen? Also wo läuft das ab? Läuft das vielleicht auch ein bisschen anders ab?
Nein, läuft nicht so anders ab. Ich glaube, so ungefähr 80-90% ist in Hotels und ab und zu auch bei der Kundin zu Hause.
Warum, glauben Sie, kaufen Frauen Liebe? Sie haben selber auch mal eine kurze Zeit so ein bisschen als Gigolo gearbeitet.
Ganz
Was ist kurz. So Ihre Erfahrung?
Ja, naja, meistens, dass die Frauen, die möchten schon, ja, wie sagt man, Intimität, Sex, die haben einen Bedarf. Das ist der wichtigste Grund. Aber es gibt auch sehr viele extra Gründe, warum Frauen das machen. Zum Beispiel Frauen, die in einer Beziehung sind, verheiratet sind oder so, aber nicht ihre Ehe, aufs Spiel setzen wollen.
Mhm. Trifft man sich dann für 1-2 Stunden? Ist das so ein One-Night-Stand oder ist das dann eher ein ganzes Wochenende?
Meistens 3-4 Stunden. Das ist so Durchschnitt. Aber es gibt auch für ein Wochenende oder für eine Nacht.
Was unterscheidet Frauen, die Sex bei Männern kaufen, von sozusagen Männern, die Sex bei Frauen kaufen? Gibt es da einen Unterschied?
Man kann sagen, Kundinnen, Frauen, die einen Mann buchen, die haben ein ziemlich großes Bedarf auch an Intimität, auch über den Kopf, dass man reden kann, dass der Frau, dass man die Frau versteht. Der Mann, der Escortmann, soll vor allem sehr einfühlsam sein, sag mal so.
Wie finden Sie denn überhaupt die Männer, die als Gigolo oder Escort für Sie arbeiten?
Ja, die finden uns, zum Glück. Wir bekommen so ungefähr 3000 Bewerbungen pro Jahr, ziemlich viel also. Es ist eine tägliche Tätigkeit bei uns, Männer zu wählen und zu sprechen und selektieren und so weiter.
Was ist die Motivation der Escorts, also mit Sex Geld zu verdienen? Warum melden die sich, warum finden sie das spannend?
Genau, was Sie sagen, sie finden es spannend. Es ist nicht nur Geld, immer auch natürlich, denn die Verdienste ist gut. Aber auch Spannung, Abenteuer kommt auch immer dazu. Das ist auch wichtig. Und natürlich soll ein Escort, wenigstens wir finden das so, die soll auch eine Art von Befriedigung davon bekommen. Die sollen einen Spaß machen. Wirklich echt lieben, eine Dienstleistung zu leisten. Das ist wichtig.
Es gibt ja in Deutschland, aber auch in Holland immer wieder Kritiker, die sagen, naja, Sexarbeit macht man eigentlich nur aus einer Notlage heraus.
Nein, das könnte schon sein in verschiedenen Segmenten, Teile dieser Branche, aber bestimmt nicht im High-Class-Escort-Bereich. Mhm. Da ist es sehr bewusst, da sind auch die Escorts so im Durchschnitt 30, 35 oder etwas. Das ist, da diese Männer und Frauen, die machen das nicht aus Zwang. Das ist immer, dass man darüber nachdenkt und das bewusst, ganz bewusst macht. Das möchte man machen.
Was verdienen Männer, was verdienen Frauen als Escort?
In unserem Bereich, wir sind also in das meist teure Bereich dieser Branche, da ist es so ungefähr 150 bis 200 pro Stunde. was man verdienen kann. Es ist aber auch unterschiedlich. Nicht jeder Escort hat dasselbe Tarif.
Ist das ein Job, den macht man eine Zeit lang sozusagen, oder sind das wirklich Leute, die das hauptberuflich über viele, viele Jahre machen?
Nein, was die Männer angeht, jedenfalls, das ist auch noch ein Unterschied zwischen Frauen und Männern, die männlichen Escorts machen das niemals als Hauptberuf. Es ist immer ein Nebenverdienst, immer. Denn dafür ist der Markt zu klein, ganz ehrlich. Aber immerhin machen die es schon längere Zeit, schon mehrere Jahre, das ist Standard.
Sie sind jetzt in Holland, aber eben aktiv in vielen Ländern, in Belgien, in Deutschland, in Großbritannien.
Ja.
Gibt es eigentlich Unterschiede darin, wie man in verschiedenen Ländern mit käuflichem Sex umgeht?
Gibt es. Wenn es über männliche Escorts geht, dass die deutschen Frauen mehr zurückhaltend sind als zum Beispiel holländische, belgische oder englische Frauen. Die trauen sich nicht so schnell, einen Mann zu buchen. Es ist doch eine Art von Schwelle, die sie überqueren müssen.
Und die Schwelle ist in Holland zum Beispiel nicht so groß, ist Ihre Erfahrung?
Die holländischen Frauen, auch englische Frauen, die sind doch ein bisschen spontaner, glaube ich. Im Allgemeinen, ne? Das ist natürlich Durchschnitt. Aber im Allgemeinen sind die etwas schneller, spontaner und trauen sich mehr. Mhm. Etwas direkter, glaube ich. Das ist eine Sache von Haltung.
Wie erklären Sie sich das? Sie kennen das ja jetzt schon auch so lange. Es wird vieles ja freiheitlicher. Man ist sehr liberal in einigen Punkten. Dass es sozusagen noch immer dieser Arbeitsbereich so tabuisiert ist.
Ich bin nicht mit Ihnen einig, dass es so liberal ist oder gar wird. Ich glaube, die Tendenz international, sagen Sie mal die Vereinigten Staaten oder auch Europa. In England gibt es jetzt einen Stopp für Internetporno zum Beispiel. Und auch in anderen Ländern ist der Tendenz, alles wird ein bisschen konservativer. Mhm. Es ist umgekehrt wie vor zum Beispiel 20, 30, 40 Jahren, wo es eine Zeit von liberal gab. Aber jetzt nicht, in dieser Zeit.
Der Geschäftsführer der holländischen Agentur The Men's Company hat in der Radio Wissen verraten, warum Frauen sich eigentlich Männer für Sex kaufen. Rund 3000 Männer, das muss man sich mal vorstellen, bewerben sich da bei ihm angeblich jedes Jahr. Nur ein Bruchteil der Bewerber wird genommen. Wir sind's, D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Und wir fragen, warum Menschen eigentlich mit Sex Geld verdienen. Das ist das Thema heute und vielen Dank für eure Meinungen. Die sind per Mail gekommen, per Google+, Facebook und Twitter. Sarah, die hat uns über Facebook eine private Nachricht geschrieben. Liebes D-Radio Wissen Team, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Sexarbeit Spaß machen kann. Sicherlich gibt es mal schlechte Tage, wie in jedem anderen Beruf auch. Ich hoffe sehr auf einen objektiven Bericht, fernab der schwarzen Propaganda. Danke für diese Nachricht. Sven, der hat uns eine Message geschickt über Google+. Ich dachte immer, dass, in Klammern, Sex Spaß machen sollte und das hat nichts mit Arbeit zu tun, so wie zum Beispiel Gartenarbeit, Arbeiten im Haushalt oder eben der Job auf der Arbeit. Danke dafür, Sven. Christian, der hat uns auch noch kontaktiert. Ja, es kann selbstbestimmte Arbeit sein, wie ich beim Gespräch mit einer jungen Domina festgestellt habe. Er hat da selber schon mal einen Bericht drüber gemacht für eine Zeitung und hat dann auch einen Artikel verlinkt. Danke, Christian, auch für diese Info. Insgesamt könnt ihr natürlich weiter posten, jetzt und auch noch nach der Show auf Facebook, Google+, oder mailt an die Mailadresse mail@deradiowissen.de. Das war's dann auch schon von der ersten Ausgabe Eine Stunde Liebe. Wir hoffen, die Show hat euch ein bisschen gefallen. Judith Ebert oder ich hört ihr jetzt jeden Freitag ab 20 Uhr hier in D-Radio Wissen. Sagt uns gerne, was ihr schön fandet, was ihr vielleicht auch blöd findet oder nicht so schön über die sozialen Netzwerke oder eben per Mail. Kommt gut ins Wochenende.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.